Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich darüber. Auch bei 30 Grad, nein, wir haben noch 25 Grad, dafür können wir dankbar sein für die 5 Grad, die wir noch nicht haben, ja. Wir heizen aber alle hier irgendwie mit. Heute geht es um Freiheit. Und bevor wir so richtig thematisch reingehen, möchte ich einmal noch mal kurz beten. Ihr dürft kurz sitzen bleiben. Himmlischer Vater, hab du Dank für diesen Gottesdienst und ich möchte dich bitten, dass du mich jetzt leitest in dem, was ich sage. Ich möchte nicht sagen, was nur aus mir herauskommt, Herr, sondern ich möchte das verkündigen, was dir auf dem Herzen liegt und ich bitte dich, dass du mich gebrauchst. Und ich möchte dich auch bitten für mich und für alle anderen, die hier sind, dass wir mit unserem Herzen auch hören auf das, was du uns sagen möchtest. Amen. Wann fühlst du dich richtig frei? Mindestens, wenn die Tür offen ist, oder? Okay, mindestens, wenn die Luftverhältnisse gut sind. Mindestens, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt eine Krawatte tragen, würde ich mich auch nicht frei fühlen. Und ich habe überlegt, wann war so die Situation, wo ich mich mal so richtig schön frei gefühlt habe. Und bei mir war das in dem Moment, wo ich in den Urlaub gefahren bin. Boah, man fährt los und denkt so, jetzt, ach, endlich, ich habe keine Verpflichtung mehr, ich fahre in den Urlaub. Kennt ihr das? Oder der Terminkalender? Auf dem Handy, ihr ruft ihn auf und keine Termine. Was mache ich denn jetzt? Freiheit! Ich hoffe, ihr kennt das auch noch irgendwann mal, ja? So zwischendurch einmal kurz, ja? Aber ist Freiheit wirklich immer nur das zu tun, alles, was ich will? Also ich kann alles machen, was ich will? Ist das Freiheit? Oft meinen wir so, Freiheit ist einfach die Abwesenheit von jeglicher Grenze. Ich kann alles machen. Aber wenn ich so an die Situation denke, wo ich mich frei gefühlt habe, dann war das gar nicht so. Wenn ich in Urlaub gefahren bin, ich musste doch trotzdem Auto fahren, oder? Das hat aber meine Freiheit gar nicht beeinträchtigt. Ab und zu habe ich mich um meine Familie gekümmert, Vicky viel mehr, aber das hat meine Freiheit nicht beeinträchtigt. Wir mussten Essen kochen, das hat meine Freiheit nicht beeinträchtigt. Ganz und gar nicht, habe ich gerne gemacht. So. Also nur weil wir manche Sachen machen oder auch nicht machen, bedeutet das nicht, dass die gesamte Freiheit beeinträchtigt ist. Das habe ich im Alltag so herausgefunden und ich glaube, dass es für die geistliche Freiheit auch gilt. Dazu später mehr. Okay, also, wir reden natürlich nicht jetzt über körperliche Freiheit, wir sind hier alle frei, wir reden auch nicht über Freiheit im Terminkalender, sondern wenn wir jetzt etwas aus der Bibel hören, dann geht es um geistliche Freiheit, frei von irgendwelchen Zwängen und die verschafft uns Jesus. Das erzählt uns Paulus. Aber was machen wir mit dieser Freiheit, wenn wir sie endlich bekommen haben? Und wir haben sie bekommen mit der Bekehrung. Was machen wir dann mit der Freiheit? Und das ist der Titel der Predigt. Was fängst du mit deiner Freiheit an? Was machst du damit? Ja? Freiheit, wenn ich daran denke, dann ist das nicht nur Urlaub, sondern manchmal habe ich auch so ein Bild im Kopf. So, dass ich wandere über ein schönes, großes Gebiet. Samuel einmal einblenden. Genau. So, ich gehe wandern und es sind nicht eindeutige Wege immer da, sondern ich überlege mir, wohin ich wandere. Freiheit. Ich sehe, dass alles auf mich zukommt und ich kann einfach loslaufen, wann und wo ich will. Das ist Freiheit. Und wenn wir das so sehen, also mir kommen da so ein paar Fragen dann doch irgendwie. Ja, ich genieße das für 5 Minuten und dann frage ich mich, okay, wohin will ich denn? Was ist das nächste Ziel? Möchte ich da hinten auf den Berg? Möchte ich da irgendwie in den Wald, da hinten rechts? Oder wo möchte ich hin? Also was ist das Ziel? Ist gleich die erste Frage, die wir uns stellen. Zweitens ist dann, okay, wie komme ich denn zum Ziel? Welchen Weg kann ich denn gehen? Und was mache ich, wenn ich mich mal so richtig dick verlaufen habe? Was mache ich dann? Und wie stelle ich fest, dass ich mich verlaufen habe? Ja? Kompass oder ähnliches? Irgendwie muss ich doch feststellen, dass ich gerade voll falsch gelaufen bin, obwohl in meinem Freiheitsziel, ne, da kann ich mich auch verlaufen. Und was sind die Schlüssel, um das Ziel zu erreichen? Also, wenn ich so da wandern würde, dann würde ich im nächsten Dorf mal gucken, gibt es da vielleicht einen alteingesessenen, ich stelle mir das dann immer so vor, braun gebrannten, bärtigen Mann, der jeden einzelnen Weg kennt und die frage ich dann mal, welches die schönsten Wege sind. So. Also gibt es irgendwie so Schlüsselpersonen, gibt es etwas, woran ich die ultimative Wanderfreiheit festmachen kann. Okay? Das sind diese 4 Punkte, die uns heute begleiten. Es sind keine 3, das sind keine 5, sondern diesmal 4. Ja, weil der Predigtext 4 hergibt. Gut. Okay, wir widmen uns direkt das erste. Was ist das Ziel? Und für alle, die irgendwie mitlesen wollen in der Bibel, das ist Galater 5, Verse 13 bis 25. falls ihr euch fragt, warum nur die und warum nicht 26, warum nicht schon vorher und so, weil das irgendwie so ein willkürlich gewählter Abschnitt irgendwie so wirkt, erkläre ich später, wenn ihr das möchtet, euch persönlich. Also, es startet mit, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Und ich ergänze an dieser Stelle mal ganz frei, und Schwestern, okay? Also, ihr seid berufen zur Freiheit, zu wandern auf diesem wunderschönen Weg, ohne festgelegte Straßen, ohne genau das zu tun, hier links, hier rechts. Das ist unsere Berufung. Das ist eigentlich das, wo wir hin sollen. Freiheit, habe ich gerade schon gesagt, ist die Abwesenheit von Grenzen. Und wenn wir uns jetzt fragen, welche Grenzen, wenn Paulus das schreibt, dann hat er vorher schon 4 Kapitel ganz ausführlich erläutert, dass die Gesetze, die Mose mit Beschneidung, mit rituellen Feiertagen und so weiter, dass die alle nicht mehr in dieser Form so für uns relevant sind. Dass wir uns nicht mehr daran sklavisch halten müssen, weil wir Gott nichts mehr beweisen müssen, weil wir vor Gott nichts mehr leisten müssen, sondern Jesus schon alles geleistet hat für uns. Das israelitische Denken war, ich muss etwas leisten, um zu Gott zu kommen. Aber Gottes Denken ist, ich leiste alles, damit ich zu euch komme. Okay? Und deswegen macht das alles gar keinen Sinn mehr. Das führt Paulus ganz ausführlich aus. Lest es euch einmal durch, der zeigt das ganz, ganz, ganz klar. So. Und die Freiheit ist, wir müssen nichts mehr leisten. Okay, wir müssen nichts mehr machen, um zu Gott zu kommen, weil wir sind dann schon bei Gott mit der Bekehrung. Also, Freiheit bedeutet, dass Gott keine Leistungen von uns erwartet, um zu ihm zu kommen. Aber was bedeutet das jetzt für unser Handeln in der Freiheit? Wie verhalten wir uns jetzt in diesem großen Tal? Was machen wir jetzt damit? Freiheit bedeutet doch keine Grenzen. Und ich hoffe, hier heißt keiner Günther oder Bertha. Dann bitte korrigiert mich ganz fix. Dann muss ich andere Namen wählen. Die machen nämlich Folgendes aus dieser Freiheit. Günther. Der Günther ist jemand, wenn du ihn fragst, kannst du mir beim Umzug helfen, sagt er, nö, kein Bock, mach ich nicht. Wieso? Wer will mich denn zwingen? Ich bin doch frei. Günther ist so einer, sonntags ist er nicht vor 15 Uhr aus dem Bett. Ja? Also extremer Teenager. Aber ganz ehrlich, der Günther braucht das auch, weil Samstagabend ist er schon mal ein bisschen weg. Ein Bierchen trinken, 2 Bierchen, 10 Bierchen und alles andere, was es an Alkoholsorten eben so gibt. Warum? Er ist doch frei, er darf doch. Macht er. Okay? Und nach dem Biertrinken, ja, ab und zu, passiert schon mal, ist ja okay, er ist ja ein freier Mann, gerät er ins Rotlichtviertel. Ja, da vergnügt er sich dann auch mit einer Frau, die nicht seine Frau ist, und das ist Freiheit! Das ist Günther. Zum Glück gibt es hier keinen Günther. Bertha. Bertha ist so eine, die behält gerne alles für sich. So, jegliche Zeit, sie spendet, also sie verbringt keine Zeit mit Freunden, das ist ihre Zeit, immer ihre Zeit. Und auch das Geld, warum, wer will sie denn zwingen? Ich muss doch nichts abgeben, ich bin doch frei. Sie streitet gerne mit ihren Nachbarinnen und nahezu allen in der Gemeinde, sie findet immer einen Grund, letztens waren es die falschen Servietten, die da bei der Deko lagen. Warum, wer will sie denn abhalten? Ich bin doch frei zu sagen, was ich will, ich kann doch alles sagen, ist doch okay. Sie ist grundsätzlich unzufrieden, alle anderen haben schönere Häuser, mehr Freizeit, mehr Geld und vor allen Dingen einen besseren Ehemann, ja? Okay? Es ist doch meine Freiheit, so zu fühlen. Ich darf das doch sagen und denken und fühlen. Ist doch meine Freiheit. Okay, das ist Bertha. Wenn ihr das so hört, ich sehe an euren Gesichtern, wir alle wissen, nein, das ist nicht okay. Das ist nicht richtig und das ist nicht wirklich Freiheit, ja? Wir wissen, trotz Freiheit vom Gesetz gibt es etwas wie so eine missbrauchte Freiheit. Irgendwas, was, das ist eigentlich keine Freiheit. Auch wenn es im ersten Moment irgendwie ja frei klingt, weil man kann doch machen, was man will. Ne? Und Paulus sieht sich sicherlich mit ähnlichen Beispielen konfrontiert. Und da beginnt jetzt wirklich unsere Predigt an der Stelle. Und er sagt, okay, diese Freiheit, da müssen wir auch weise und richtig mit umgehen. Seine Antwort ist auf die, die wahrscheinlich da so ihm solche Beispiele wie Bertha und Günther um die Ohren kloppen. Er sagt, nur macht diese Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wenn wir hier Fleisch von Fleisch lesen, also das ist vor allen Dingen so Schlachter- und Elberfelder-Übersetzung, dann meint das die menschliche Natur, dieses wonach mir gerade mal so der Sinn steht, da worauf ich gerade mal kurz Bock habe, so, ne? Machen, worauf ich Lust habe. Und im freien Terrain ist das, ich habe einfach mal Bock, so in den Sumpf zu marschieren. ich darf doch in den Sumpf laufen. Klar, darfst du machen. Wird dann nur schwierig rauszukommen irgendwann. Klar darfst du in jede Schlucht fallen, aber irgendwann wird es schwierig, aus dieser Schlucht auch wieder herauszukommen. Und Paulus gibt uns ein Ziel, und zwar nicht der nächste Sumpf oder die nächste Schlucht ist unser Ziel, sondern unser Ziel ist weit weg. Vielleicht erreichen wir es auch nicht in Perfektion, ganz sicher erreichen wir es nicht in Perfektion, aber unser Ziel ist, einander durch Liebe zu dienen. Und er präzisiert es im nächsten Absatz und sagt, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Okay? Er sagt, denn das Gesetz wird erfüllt. Also er nimmt denjenigen, die dann wieder sagen, ne, Gesetz des Mose ist so wichtig, der sagt, nein, nein, pass auf, wenn wir einander lieben, dann haben wir es sowieso schon erfüllt. Und das ist unser Ziel in Freiheit, dass wir einander lieben, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander dienen. Ohne diese starren Regeln von Feiertagen, jetzt, wenn du musst so und so viel Gramm irgendwie von irgendeinem Gewürz an den Tempel spenden und so weiter und so fort. Ne? Ohne solche starren Regeln erfüllt man das, wenn man diesem Ziel nachstrebt. Okay? Das heißt, unsere Freiheit ist dann erfüllt, wenn wir diesem Ziel einander lieben nachstreben. Da kommen wir zu den besten Orten, wenn wir dieses Ziel verfolgen. Und die Wege sind oft irgendwie unterschiedlich, aber sie haben bestimmte Regeln. Nämlich zum Beispiel Sümpfe vermeiden. Kommen wir gleich nochmal zu. Genau. Und das ist kein neues Gebot, was Paulus aufstellt, sondern Jesus sagt es und Jesus zitiert es von Mose. Es ist ein Gebot, dieses Einanderlieben, was sich quer durch die Bibel zieht. Und einander lieben wie sich selbst, da gehört auch Selbstliebe dazu. Wenn ich mich nicht selbst liebe, fällt es mir auch schwer, andere zu lieben. Und wenn wir gleich von den Sümpfen und von den schönen Aussichtspunkten in unserer Freiheit reden, dann werden wir immer wieder erleben, dass das mit Selbstliebe und Nächstenliebe zu tun hat. Ein Sumpf ist frei von Nächstenliebe, da gibt es keine Liebe. Und ein Sumpf ist auch eigentlich keine Selbstliebe. Okay. Muss ich denn jetzt doch wieder was tun? Das klingt jetzt schon, so ein Ziel klingt manchmal schon wie eine Regel, ne? Ich muss ja da hinlaufen. Naja, es ist ein Maßstab und ein Ziel. Einfach nur frei zu sein und irgendwo hinzulaufen, kann einen auch verwirren. Man kann auch sich verlaufen. Und ich glaube, dass Paulus und Jesus mit diesem Gebot ausdrücken, dass in der Freiheit, die wir durch Jesus haben, dass da noch mehr für uns wartet. Und zwar die schönsten Aussichtspunkte unseres Lebens. Und die sollten wir mitnehmen. Wie komme ich jetzt zu diesem Ziel? Wie kann ich Wege finden dahin? Wie kann ich mich nicht verlaufen? Okay, Paulus sagt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wenn Paulus jetzt vom Geist spricht, meint er den Heiligen Geist. Und Fleisch ist ja diese menschliche Natur. Und die sind gegengesetzte Pole. Die arbeiten gegeneinander und wollen uns vom richtigen Tun, also von dem Tun des einen jeweils an, abhalten. Wenn wir mit dem Heiligen Geist wandeln sollen, da meint Paulus damit, wandeln ist so ein komisches altes Wort, ne? Wandeln, wer sagt das noch? Aber wandeln bedeutet, der Heilige Geist ist immer mit dabei, wenn ich im Alltag unterwegs bin. Und Leitung durch den Heiligen Geist bedeutet wiederum, dass er mich korrigieren darf. Und vor allen Dingen, wenn mich der Heilige Geist leiten und korrigieren darf und immer mit dabei sein soll, dann muss ich doch auch irgendwie ihn vernehmen, oder? Dann muss ich ihn hören. Ich weiß nicht, wie viel Heiligen Geist ihr immer so in eurem Leben hört. Und bei mir ist es ganz unterschiedlich. Die Sache ist die, ich glaube, dass der Heilige Geist sprechen möchte. Er kommt nur oft nicht dazu. Kennt ihr diese heißen Diskussionen, wo ihr richtig was beizutragen habt? So, ich will auch was sagen. Und da gibt's aber die schon zwei Leute, die ganze Zeit ohne Punkt und Komma durcheinander reden, so, ne? Und du willst auch was sagen. Ich komme nicht zum Zug, was zu sagen. Total nervig, ne? Ich glaube, dem Heiligen Geist geht's ganz oft so. Und zwar andauernd in unserem Alltag. Ich will dir was sagen, warte, hör doch mal, Mann. Und da sind die tausend Stimmen, das ganze Stimmengewirr. Und wir hören auf alle möglichen Stimmen, nur nicht auf den Heiligen Geist. Und wenn ich ihn da mal höre, dann muss ich auch folgen. Das sind zwei Schritte. Also ich muss drauf hören und ich muss ihm folgen, um mich korrigieren zu lassen, wenn er die Leitung haben will. Das Problem ist, dass das Fleisch auch redet. Und wir haben zwischen, das sind diese vielen Stimmen, da ist auch definitiv diese eigene innere Natur, was ich will. Das ist oftmals sogar die lauteste Stimme. Und da haben wir eine Rivalität zwischen diesem Fleisch und dem Geist. Und das erinnert mich an eine Geschichte von den zwei Wölfen, die uns Damaris einmal kurz vorlesen wird.
Eines Abends saß ein alter Indianer mit seinem Sohn am Lagerfeuer. Es war dunkel geworden. Die Bäume um sie herum warfen schaurige Schatten und das Feuer knackte und knisterte, während die Flammen in den Himmel züngelten. Der Indianer schaute nachdenklich in die Flammen. Das Flammenlicht und die Dunkelheit sind wie die zwei Wölfe, die in unseren Herzen wohnen. Fragend schaute ihn sein Sohn an. Nach einer Zeit des Schweigens begann der Indianer, seinem Sohn eine Geschichte zu erzählen. Der eine, der schwarze Wolf, ist böse. Er arbeitet mit Angst, Ärger, Sorgen, Schuld, Lügen, Unterdrückung, Vorurteilen, Eifersucht, Neid, Gier, Überheblichkeit, Arroganz, Feindschaft und Hass. Er ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere, der weiße Wolf, ist gut. Er nutzt Zuneigung, Vertrauen, Aufrichtigkeit, Offenheit, Liebe, Wohlwollen, Güte, Verständnis, Mitgefühl, Freundschaft, Frieden, Rücksicht, Gelassenheit, Hoffnung, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Wahrheit und Freude. Dieser Wolf ist liebevoll, sanft und mitfühlend. In jedem von uns lebt ein weißer und ein schwarzer Wolf. Zwischen beiden Wölfen findet ein immerwährender Kampf statt. Der Enkel schaute nachdenklich in die Flammen des lodernden Feuers. Er dachte über die Worte seines Vaters nach. Nach einer Weile fragte er: Sag, Vater, welcher der Wölfe gewinnt den Kampf? Der Indianer sah ihn eindringlich an und antwortete: Es gewinnt der Wolf, den du am häufigsten fütterst.
Okay, bestimmt kannte der ein oder andere schon diese Geschichte. So eine alte Indianerweisheit. Eigentlich hat es nichts, es hat nichts biblisch, keinen biblischen Charakter. Es gehört nicht direkt damit zusammen, aber es passt an dieser Stelle unheimlich gut. Wir haben diese zwei Positionen, ne, da sind es die Wölfe und in echt ist es das Geistliche, ist der Heilige Geist und es ist die innere Natur, die gegeneinander kämpfen. Und ich würde jetzt nicht vom Fressen und Füttern sprechen, sondern ich bleibe bei diesem Bild vom Hören. Die Stimme, auf die du hörst, die wird immer für dich lauter und deutlicher. Je öfter du auf den Heiligen Geist hörst, desto besser hörst du ihn auch raus. Und wie komme ich jetzt dazu, das zu intensivieren, zu trainieren, herauszufinden, wie ich ihn jetzt wirklich höre, bewusst mir irgendwie Raum zu geben? Dazu komme ich bei Punkt 4, das sind diese Schlüssel, Schlüssel wirklich, um die Freiheit gut zu leben. An dieser Stelle einfach nur die wichtige Erkenntnis, die Stimme, auf die ich öfter höre, wird immer lauter werden und werde ich immer deutlicher hören. Oder wenn wir beim Wolf bleiben, den Wolf, den wir füttern, der wird immer größer und wird gewinnen. Okay? So, was mache ich denn, wenn ich mich verlaufen habe? Dann habe ich eben auf den falschen Wolf gesetzt. Habe ich eben die falsche Stimme gehört. Bin da entlang gelaufen. Und das sind diese offensichtlichen Schluchten und Sümpfe des Fleisches. Ja? Also, das eigentlich ist es offensichtlich und dennoch geraten auch Christen, Paulus schreibt mit dem Galaterbrief an Christen in Galatien, ja, geraten auch Christen da rein. Das ist nichts mega Ungewöhnliches. Wenn wir diese Auflistung dann hören, ja, ne, erfahrene Bibelleser wissen schon, was uns graut, ne, wenn wir das hören, dann hören wir auch super gerne weg. Das hat mit mir nichts zu tun. Und da will ich euch heute mal von wegziehen. Und zwar, es ist definitiv nicht die vollkommene Auslegung. Es ist definitiv nicht ein allumfassendes Beispiel jeweils. Aber zu jedem einzelnen Punkt möchte ich einmal ein mit du adressiertes Beispiel geben. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du davon bewahrt geblieben. Aber dennoch einmal, was bedeutet das? Es sind nämlich nicht nur die Extreme von Bertha und Günther, sondern manchmal leider auch wir, wo wir in diesen Schluchten und Sümpfen in unserer Freiheit feststecken. Okay? Damaris und ich werden das im Kanon machen. Damaris liest die Stelle und ich erläutere sie kurz.
Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch.
Du hast lustvolle Gedanken an eine Person, die nicht dein Ehepartner ist.
Unzucht.
Du hast Geschlechtsverkehr ohne Trauschein.
Unreinheit.
Du schaust dir, wie mindestens 50% der Gesellschaft, Pornos an.
Zügellosigkeit.
Du kennst in vielerlei Hinsicht keine Grenzen.
Götzendienst.
Manchmal bist du nur auf Geld oder Ansehen aus.
Zauberei.
Du glaubst, dass Glücksbringer, Wahrsager, Horoskope dir wirklich helfen können.
Feindschaft.
Du hast jemanden für dich persönlich zu einem Rivalen erklärt.
Streit.
Du suchst die Konfrontation und nur den Sieg gegen den anderen.
Eifersucht.
Du strebst immer nach dem, was andere haben.
Zorn.
Häufig brichst du im Zorn aus und lässt diese Gefühle an anderen aus.
Selbstsucht.
Du denkst nur an dich.
Zwietracht.
Du arbeitest daran, dass Meinungslager entstehen.
Parteiungen.
Du verfestigst diese Meinungslager.
Neid.
Du willst das haben, was andere haben. Oder so sein, wie sie sind.
Mord.
Du sorgst für den Tod von Beziehungen.
Trunkenheit.
Du trinkst dich bewusst in einen Rauschzustand.
Gelage.
Du übertreibst bewusst das Essen und Trinken. Das sind unangenehme Sachen, oder? Keiner, der "Juhu, kenne ich!" geschrien hat. Ne? Und sind diese Dinge wirklich immer so weit von uns entfernt, wenn wir ehrlich sind? Hingen wir nicht auch schon mal mit einem Fuß in einem Sumpf fest? Ich glaube, dass Paulus das bewusst aufführt, um zu sagen, hey, diese beiden Stimmen in euch existieren wirklich. Und hier ist übrigens ein Zeichen, weil das sind, wenn Paulus davon spricht, sind das Werke des Fleisches. Werke sind so ganz offensichtliche Taten, etwas, was man ausführen kann. Und ihr habt gemerkt, das sind immer so Sachen, die wirklich so in einer Situation passieren. Und er sagt, ey, daran erkennt ihr, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Ohne jetzt ein Gebot festzulegen, das und das müsst ihr, das und das sollt ihr. Aber daran erkennt ihr, dass ihr auf dem falschen Weg seid, dass es nicht zum Ziel führt. Ja? Und Paulus sagt sogar, von diesen Dingen sagt er voraus, dass die, die das tun, nicht das Reich Gottes erben werden. Ja? Das sagt Paulus im nächsten Vers. Das klingt für uns jetzt ultra hart. So wie, ich habe mich betrunken und jetzt komme ich nicht mehr in den Himmel? So? Und ich glaube, dass das Reich Gottes hier an dieser Stelle nicht die Ewigkeit ist mit Gott. Ja? Das ist meine These. Wir können gerne nachher diskutieren. Meine These, der Reich Gottes ist an dieser Stelle das, was wir schon durch Gottes Wirken in unserem Leben entstehen lassen sehen können. Das war ein unglücklicher Satz jetzt. Also, all das Gute, all das geistlich Gute, was durch Gottes Wirken in unserem Leben entsteht, das ist das Reich Gottes, okay? All das geistlich Gute. Das kann zum Beispiel sein, dass du miterlebst, wie Gemeinde gebaut wird, wie Menschen wirklich zu Jesus finden, sich ihr Leben verändert und sie in der Ewigkeit mit Gott bleiben werden. Und das mitzuerleben ist ein Geschenk. Es ist ein Riesengeschenk. Ein geistlichen Wachstum bei dir selbst, ein personellen Wachstum in der Gemeinde. All das sind Dinge vom Reich Gottes. Und ich glaube, diejenigen, die so mit diesen Werken des Fleisches da so voll drin hängen, dass sie davon nichts mitkriegen. Dass sie davon nichts erleben werden. Und, das lesen wir in Epheserbrief, die Früchte des Geistes sind auch schon Reich Gottes. Ja, lest das nach in Epheser 1. Die Früchte des Geistes sind Reich Gottes. Und das ist das Gegengesetzte. Du kannst nicht voll betrunken sein und dann noch langmütig dabei sein. Nö, funktioniert nicht. Ja? Das sind gegengesetzte Pole. Ja? Und diejenigen, die da drin hängen, die werden einfach davon nichts mitbekommen. Wenn du das Beste im Leben für dich und andere nicht verpassen möchtest, solltest du auf den Heiligen Geist setzen in deinem Leben und nicht aufs Fleisch. Trotz Freiheit, die du theoretisch hast, gibt es ein Ideal, gibt es ein Gut, so läuft Leben gut, so erleben wir das, was Gott wirklich für uns bereithält. Und jetzt kommen wir zu dem Guten. Okay, wenn wir jetzt auf den Heiligen Geist setzen, wenn wir uns, erstmal disziplinieren in Anführungszeichen und auf den Heiligen Geist setzen, ja, was kann dann passieren? Was sind die frischen Täler und Aussichtspunkte, die wir genießen dürfen?
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe.
Du liebst jeden langanhaltend und tiefgehend.
Freude.
Du hast Freude in nahezu allen Lebenslagen.
Friede.
Mit keinem deiner Bekannten, Freunden oder Familie hast du Streit, sondern du redest und denkst positiv über sie.
Langmut.
Selbst bei Unrecht bist du geduldig und hältst den Zorn zurück und negative Reaktionen auch.
Freundlichkeit.
Du bist zu allen freundlich, auch zu denjenigen, die unfreundlich zu dir sind.
Güte.
Du wirkst für dich und für andere viel Gutes.
Treue.
Du hältst zu den Wahrheiten des Evangeliums.
Sanftmut.
Du bist jedem Menschen und Gott gegenüber wohlwollend eingestellt.
Selbstbeherrschung.
Du hast dich im Umgang mit Essen, Trinken, Sexualität und Emotionen selbst sehr gut im Griff. Paulus sagt, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Da können wir uns vorstellen, das sind ja auch die schönsten Dinge der Welt. Und ich wäre gerne all dies und bin das alles nicht. Aber vielleicht teilweise. Aber nicht längst nicht so sehr, wie es hier beschrieben ist. Und vor allen Dingen nicht von mir ausgelegt worden ist. Diese Früchte passen wunderbar zu unserem Ziel, zur Nächstenliebe und Selbstliebe. Das sind wunderbare Steps auf dem Weg dahin, das perfekt zu erfüllen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich möchte auch solche Eigenschaften haben. Und frag mich jetzt, wie komme ich denn dahin? Wie kann ich solche Eigenschaften entwickeln? Kann ich Liebe auspressen? Kann ich Liebe trainieren? Kann ich Langmut herauszögern? Kann ich Güte irgendwie, jetzt heute kommt Güte raus oder so? Was muss ich tun, damit das passiert? Nein, ich glaube, dass wir nichts leisten können wieder, um diese Früchte zu erzeugen. Was sind dann aber die Schlüssel, und das ist der vierte Punkt, um das Ziel zu erreichen? Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Mit der Bekehrung, da sind wir gestartet und da enden wir jetzt fast auch wieder. Mit der Bekehrung haben wir diesen Zustand der alten Natur, wo wir in diesen Sümpfen und Schlüchten sowieso gerne festhingen, haben wir verlassen. Und jetzt leben wir im Geist, also wir haben die Bekehrung, mit der Bekehrung den Heiligen Geist schon empfangen. Jetzt fragt man sich vielleicht so, einerseits sagt Paulus, ich soll mit dem Geist leben, dann lebe ich schon im Geist und dann gleich sagt er nochmal, wandelt im Geist. Drei Sachen. Okay, also Leben im Geist, in meinen Kleinigkeiten immer auf die Stimme, auf den Heiligen Geist hören. Das zweite ist, dass ich mit dem Heiligen Geist lebe nach der Bekehrung. Ich habe allgemein den Heiligen Geist und kann theoretisch, wenn ich will und es zulasse und übe, auf den Heiligen Geist hören. Und das dritte, Wandeln, ist jetzt nochmal richtig interessant. Das übersetzt die Schlachter einfach gleich. Das erste Wandeln und das zweite Wandeln. Und ich bin mehr oder weniger durch Zufall, nein, ich möchte sagen, durch Gottes Führung drauf gestoßen. Weil dieses Wandeln wird nur dieses Wort wird eigentlich nur einmal benutzt in der Bibel. Ich glaube an einer Stelle noch, aber die ist unerheblich. Eigentlich nur an dieser Stelle im Galaterbrief. Und das ist ein Verb von einem Substantiv. Okay, also etwas, was ich tue von einem Ding. Ja? Und dieses Ding ist das, was Paulus vorher gesagt hat, die ganzen Rituale, Grundbausteine des menschlichen Handels. Also alles, was die gemacht haben, diese Kleinigkeiten, ich weiß, es ist gerade ein bisschen kompliziert, aber die Kleinigkeiten in der Gesetzausführung und so weiter, diese ganzen Bausteine, die Menschen sich gesetzt haben, um näher zu Gott zu kommen, das ist dieses Wort. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, müsste ich nochmal nachgucken. Ist auch egal, wie es heißt. Ja, wir nennen es jetzt Rituale, okay? Diese Rituale, die Menschen sich gebaut haben. Und jetzt benutzt Paulus das auf einmal als Verb. Sozusagen übt im Geist diese Rituale aus. Also wenn ihr Rituale, und das steckt für mich da so mit drin, wenn ihr schon Rituale haben wollt, dann macht sie geistlich. Dann macht geistlich etwas daraus. Okay, unsere Grundbausteine, die wir haben sollen, wenn wir also wirklich im Geist leben wollen, ne, weil wir den Heiligen Geist haben, dann lasst uns auch wirklich Punkte, Rituale machen, um diesen Heiligen Geist in uns wachsen zu lassen. So, das verstehe ich darunter. Wandeln ist viel zu kurz gegriffen an der Stelle. Ja? Lasst uns Rituale, Grundbausteine machen, um diesen Heiligen Geist in uns wachsen zu lassen. Wenn das funktioniert hat, dann können wir auch in unserem alltäglichen Leben mit vielen Kleinigkeiten immer wieder im Heiligen Geist Entscheidungen treffen und mit ihm unterwegs sein und weise und gut durch diese Landschaft kommen zu unserem Ziel. So, was kann das jetzt sein? Diese Grundelemente und die Rituale, die Weisheiten, die der braun gebrannte Opa mit Bart uns jetzt auf den Weg gibt. Okay? Und zwar sagt das nicht der braun gebrannte Opa, sondern Jesus selbst an zwei Stellen. In Johannes 6, Vers 63 spricht Jesus, der Geist ist es, da wird das gleiche Wort benutzt, was Paulus benutzt, das ist der gleiche Geist, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Und jetzt kommt's, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Willst du Heiligen Geist immer wieder in deinem Leben haben, möchtest du damit erfüllt werden, dann brauchst du regelmäßig Input von Jesu Worten. Auf gut Deutsch, read the Bible, pray every day. Also liest die Bibel, okay? Und das zweite kommt nämlich jetzt auch. In Markus 14 sagt Jesus, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch schwach. Wachen und beten wirkt gegen die Versuchung und für den Geist. Ja? Wenn wir wachen und beten, wirkt das für den Geist, für Pneuma. Und das Wachen würde ich so, verstehe ich so, also in der Situation ist es, dass die Menschen tatsächlich wach sind, also die Jünger wach sind. Aber ich glaube, für uns bedeutet es auch so ein bisschen wachsam sein, auf unsere Lebenssituation schauen, gucken, was da abgeht, bei uns, bei unseren Freunden, bei unseren Bekannten, bei unserer Familie, in unserer Gemeinde, auf der Arbeitsstelle und wo auch immer. Das alles ist dein Leben. Schau, was da abgeht und bete. Okay? Und beten bedeutet nicht einfach nur jetzt die Liste Gott an den Kopf zu knallen, sondern auch einfach zu sagen, Gott, hier bin ich mit all dieser komplexen Situation und sprich du zu mir. Und ich höre eure Gedanken schreien. Sie schreien mich an. Dafür brauchst du eine ganze Predigt, Benny. Für Read the Bible, Pray Every Day. Ja? Und ich glaube, dass mir ging es auch so. Ich dachte so, echt jetzt? Wie? Also, da kommt ja nichts Neues. Seit 2000 Jahren kommt da nichts Neues. Aber es ist nun mal so, dass es genau der Punkt ist, wie Gott uns begegnen möchte. Und wenn es das Staubigste der Welt ist, und das ist es nicht, wenn ihr mal erlebt habt, wie die Bibel in euer Leben spricht, wenn ihr mal erlebt habt, was für einen Frieden ihr durch das Gebet empfangen habt, dann ist es nicht das Langweiligste der Welt, sondern die sinnvollste Zeit, die ihr am Tag für irgendwas investieren könnt. Und ich glaube, manchmal müssen wir das knallhart nochmal hören, dass wir Gottes Wort verinnerlichen müssen. Dass wir wissen müssen, was da steht, was Jesus gesagt hat und es auf uns anwenden. Dass wir beten müssen und zwar mit einem offenen Herzen und nicht versteift, nicht einfach irgendwas runterrattern, sondern einfach ein offenes Gebet. Herr, hier bin ich, das ist meine Lebenssituation und ich weiß nicht weiter, wirke du in mir, zeig du mir, was ein Sumpf ist, hol mich raus aus dem Sumpf. So, und das müssen wir, also ich glaube, dass wenn wir noch mehr Heiligen Geist in unserem Leben haben möchten, dann ist es genau der Schlüssel. Und dann, da gibt's auch nichts anderes. Okay? Da gibt's, wir haben gerade drüber gesprochen, dass manche charismatische Gemeinden so diesen Heiligen Geist Sound haben. So, der bringt dir gar nichts. Der bringt dir null. Ja? Das, was dir wirklich was bringt, ist ein offenes Gebet und ist zu lesen, was Jesus dir heute sagen möchte. Und das ist in der Bibel. Okay, Samu. Jetzt brauchen wir... Nein. Nein, gibt es diese Punkte in deinem Leben, wo der Heilige Geist bei dir wirklich gefüttert wird? Diese regelmäßigen Punkte. Sonst kannst du vergeblich versuchen, auf die Stimme zu hören, weil du bist nicht trainiert, auf diese Stimme zu hören. Gibt es diese Punkte? Das ist unheimlich wichtig, denn der Heilige Geist möchte uns zu den wunderbarsten Täler und Aussichtspunkten führen, in der Freiheit, die Gott uns geschenkt hat durch Jesus Christus. Lasst uns das mitnehmen. An welchen Stellen dieser Predigt wurde es mal so richtig unangenehm für dich? Vielleicht gab es diese ein oder andere Stelle. Wenn es dir so erging, dann möchte ich dich einladen, Jesu Hand zu nehmen. So wie Petrus im See untergegangen ist, streckt auch Jesus dir die Hand entgegen, um dich aus diesem blöden Sumpf, der blöden Schlucht und so weiter rauszuholen. Damit Ende ist, damit du raus bist aus diesem Werk. Weil Gott möchte die echte Freiheit für uns. Mit den schönen Aussichtspunkten. Und nicht mit dem nächsten Sumpf und nicht mit der nächsten Schlucht. Eine Freiheit ohne Sumpf und Schlucht. Lass uns diesem Heiligen Geist Raum geben, indem du jetzt einfach für dich sagst, Gott, hier bin ich. Sprich du in mein Leben. Ändere du da meinen Alltag, wo es notwendig ist. Dass ich Zeit für dich habe, dass ich dir nahe komme und dass ich deinen Heiligen Geist mehr und mehr in meinem Leben habe. Dafür eine halbe Minute Zeit für euch. Herr, wenn ich daran denke, was wir mit unserer Freiheit machen, was ich mit meiner Freiheit manchmal mache und anstelle, dann wird mir ganz anders. Ich bitte dich, Herr, dass du uns einen weisen Umgang mit der Freiheit gibst. Ich bitte dich, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist mehr und mehr leitest, dass du uns mehr erfüllst von deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo wir deinem Geist mehr Raum in unserem Leben geben können.